Im Saal London geht es heute Vormittag überwiegend um das Thema Cloud Computing. Zu diesem Thema begrüße ich Peter Ganten vom Bremer Linux-Distributor Univention und er wird uns erzählen, dass Open Source das hält, was uns die Cloud eigentlich verspricht. Ich gebe hiermit Peter Ganten das Wort.
Ja, vielen Dank. Schönen guten Morgen auch von meiner Seite. So sieht's aus. Open Source hält, was die Cloud verspricht. Warum ist das so? Das ist der Kern meines Vortrages. Ich will Ihnen ganz kurz nochmal eben sagen, wer wir sind, aber nur auf zwei Folien. Das Hauptthema, warum hält Open Source, was die Cloud verspricht, worauf kommt es da an? Und auf einer Folie will ich Ihnen sagen, was wir daraus für Rückschlüsse für Univention ziehen. Und dann habe ich noch ein kleines Beispiel für das, was wir hier so als Vision entwickelt haben. Ganz kurz zu unserem Unternehmen. Ich frage mal ganz blöd, wer kennt Univention noch so gar nicht hier im Raum? Das sind jetzt nicht so fürchterlich viele. Also wir machen eine Linux-Distribution basiert auf Debian. Wir machen 100% Open-Source-Software. Das, was uns von anderen vielleicht ein Stück weit unterscheidet, ist, dass wir ein Identity- und Infrastruktur-Management-System in der Distribution drin haben, was man so von der Idee und von dem Zweck und dem Nutzen her, was man damit machen kann, ganz gut mit Microsoft Active Directory vergleichen kann. Also man kann, wenn man ein Unternehmen hat mit vielen Standorten, vielen Servern, vielen Benutzern, das zentral managen, Server einfach in eine Domäne joinen und dann damit arbeiten und spart sich viel manuelle Konfigurationsarbeit. Wir sind ein kleines, mittelständisch ist eigentlich übertrieben, kleines Unternehmen mit 40 Mitarbeitern. Wir machen 100% Open Source Software und wer das genauer wissen will, wir sind hier auch in Halle 7.2b am Stand 135 auf dem Live-LISOG-Gemeinschaftsstand. Da kann man sich alles dann ganz genau erklären lassen und ansehen. Unsere Produkte, das ist im Kern Univention Corporate Server, das ist eben diese Server-Distribution mit so einer Art Active Directory, wir nennen das UCS Management System. Dann haben wir Produkte für die Clients, ein Linux Desktop, ein Thin Client Management System und ganz neu zeigen wir hier erstmalig ein Desktop-Virtualisierungssystem und wir haben für Schulen Add-ons, mit denen Schulen die Funktionalität zur Verfügung stellen können, die Lehrer brauchen, um im Klassenraum Situationen PCs zu managen, Klassenarbeitsmodi zu machen, Netz ein- und auszuschalten für Schüler und so weiter. Auf der Folie sind nochmal so ein paar Kunden von uns zu sehen, Bundesbehörden, Landesbehörden und ganz viel Mittelstand, Bank, Finanzsektor haben wir einige Kunden. Soweit zu uns vielleicht. Open Source hält, was die Cloud verspricht. Ich will mal so einsteigen, dass wir mal gucken, was passiert eigentlich gerade in der IT. IT hat grundsätzlich wieder etwas mehr Geld als vielleicht in den letzten beiden Jahren. IT hat das Problem, dass Leute ganz schwer zu bekommen sind, das wissen wir alle. Also auch wir suchen ständig Leute und es ist nicht ganz einfach, gute Leute zu bekommen. Das geht Unternehmen, die IT-Anwender sind, oft noch mehr so und es gibt viele, viele Aufgaben. Sicherheit ist ein wichtiges Thema, Mobilität ist ein ganz wichtiges Thema. Mobile Geräte, iPhone, iPad, Android und so weiter. Dann haben wir das Thema Konsolidierung und Virtualisierung. Virtualisierung ist so ein Thema, wo man vielleicht denkt, wieso, das ist doch durch. Wenn man sich aber anguckt, wie es in mittelständischen Unternehmen aussieht, dann ist es eben so, dass 70% der mittelständischen Unternehmen noch überhaupt gar keine richtige Virtualisierungsstrategie haben, sondern damit jetzt gerade erst beginnen, das jetzt gerade erst anfangen. Das ist einfach ein Thema, was ganz oben jetzt auf der Agenda ist. Dann haben wir das Thema Verbesserung der Verfügbarkeit und wir haben ganz wichtig das Thema nachhaltige Kostenkontrolle und Effizienz. Aus Sicht von nicht IT-getriebenen Entscheidern in Unternehmen. Dazu zähle ich mich letztendlich als Geschäftsführer von Univention auch und kann das auch nachvollziehen, ist es ja so, dass die IT, die man selber im Unternehmen betreibt, das ist so eine Geschichte, da erzählt einem der IT-Leiter, was er alles braucht, Server und Software und Verträge mit Dienstleistern und Mitarbeitern. Und wenn er das alles dann, wenn das alles gekauft ist, dann dauert das noch 2 Jahre, bis irgendein Projekt umgesetzt ist, vielleicht aber auch 3, das kann man auch nicht so genau sagen. Und vielleicht kommt dann am Ende etwas dabei raus, was macht, dass das Unternehmen überhaupt arbeiten kann oder effektiver arbeiten kann oder besser arbeiten kann. Und das ist aus Sicht von eher kaufmännisch getriebenen Entscheidern, ist das eine ziemlich riskante Angelegenheit, weil einfach Zutaten zusammengekippt werden müssen, Hardware, Software, Leute, Geld, Strom, Kühlung und so weiter und man nicht weiß, was dabei herauskommt. Sehr, sehr viele IT-Projekte scheitern, viele IT-Projekte dauern viel länger als geplant, sind viel teurer als geplant und das steht eben diesem Thema nachhaltige Kostenkontrolle und Effizienz sehr entgegen und das ist schon ein Treiber auch für alle Überlegungen, wie man das besser in den Griff bekommen kann. Und dann schwebt über diesem ganzen Thema so dieses Hype-Wort Cloud Computing. Und da fragen sich dann alle, was bedeutet das eigentlich? Verstärkt das jetzt meine Abhängigkeiten zu irgendwelchen Anbietern? Reduziert das vielleicht die Abhängigkeit zu meiner eigenen IT, zu meinen eigenen Leuten? Reduziert das vielleicht auch die Abhängigkeit von Projekten, die ich intern durchführe? Kann das Open-Source-Software stärken? Fragen wir uns, welche Risiken gehen mit Cloud Computing einher? Und dazu sollte man sich dann einmal kurz angucken, was ist damit überhaupt gemeint? Also da gibt es nach wie vor sehr, sehr viele unterschiedliche Vorstellungen. Ich finde persönlich die Definition, die Gartner gegeben hat, sehr sinnvoll und passend. A style of computing where scalable and elastic IT-related capabilities are provided as a service to customers using Internet technologies. Das bedeutet, IT wird als Service zur Verfügung gestellt. Dieser Service ist skalierbar. Ich kann sofort sagen, ich brauche nächsten Monat doppelt so viel davon und dann kann mir auch doppelt so viel davon zur Verfügung gestellt werden. Das kann meine eigene IT im Unternehmen selten leisten, wenn ich so eine Anforderung habe. Es ist shared, das heißt mehrere Benutzer teilen sich dieselben Ressourcen. Es gibt eine Abrechnung nach Nutzung. Das heißt, ich investiere nicht mehr in Hardware, Personal, Software und so weiter, sondern ich bezahle nach Verbrauch, nach der Anzahl der Benutzer, die damit arbeiten, nach der Anzahl der CPU-Kerne, die ich buche oder was auch immer. Und ich greife mit Internettechnologie darauf zu. Das Entscheidende daran ist der Paradigmenwechsel, dass wir hier einen Wechsel sehen von der Technik zur Nutzenorientierung, von dem wir kaufen Server und Software zu wir wollen Kundenverwaltung zur Verfügung stellen, CRM-Systeme, wir wollen Groupware-Systeme zur Verfügung stellen, wir wollen Buchhaltung haben. Es geht nicht mehr um die Unternehmen müssen nicht mehr Kapitalkosten finanzieren für Investitionen, sondern sie müssen nur noch den Betrieb der IT finanzieren, diese verbrauchsabhängigen Kosten. Und das macht es auf den ersten Blick sehr, sehr interessant, weil einfach diese Risiken, die ich beim Betrieb meiner eigenen IT habe, hier reduziert werden können. Man teilt Cloud Computing, das kennen die meisten vermutlich, in 3 Typen. Einmal, dass eben Software wie zum Beispiel CRM oder ERP angeboten wird, Plattformen, in denen ich eigene Business-Logik und eigene Anwendung implementieren kann. Da ist zum Beispiel Forcecom ein Beispiel für die PaaS-Lösung von Salesforce.com oder die Google App Engine. Oder Infrastructure as a Service, wo ich letztendlich Infrastrukturbestandteile, Server in der Cloud kaufen kann. Das sind die drei Typen und die Bereitstellungsmodelle sind einmal, dass ich rein in einer öffentlichen Cloud, zum Beispiel bei Amazon oder so, meine Dienste mir kaufe oder dass ich eine Cloud in meinem eigenen Rechenzentrum, eine private Cloud aufbaue. Und das Modell, was wir glauben, was also die nächsten 10 bis 15 Jahre vorherrschend sein wird, ist ein Mix aus beiden, dass also Unternehmen einen Teil durchaus in ihrem eigenen Netzwerk weiter betreiben werden, dass sie aber dynamisch Dienste hinzukaufen werden und kaufen müssen, um besser skalieren zu können, um besser testen zu können. Und das ist dann der hybride Cloud-Ansatz, der ganz besondere Herausforderungen auch mit sich bringt, wo ich einige dann gleich noch nennen möchte. Die Cloud verspricht dadurch einmal eben, wie wir gesagt haben, Reduzierung von Investitions- und Personalkosten, verbrauchsabhängige Abrechnung, sehr attraktiv aus unternehmerischer Sicht, höhere Flexibilität, bessere Skalierbarkeit, eine Professionalisierung der IT. Wenn man sich anguckt, wie IT in vielen mittelständischen, kleineren Unternehmen heute betrieben wird, ich habe vieles davon selber gesehen, dann ist das nicht unbedingt professionell und das ist auch nicht unbedingt sicher, was da gemacht wird. Und dadurch, dass man eben jetzt in größeren Einheiten arbeitet, ist hier schon das Potenzial für Professionalisierung und dadurch letztendlich auch für Erhöhung der Sicherheit gegeben. Es verspricht die Möglichkeit einer Standardisierung von IT, was grundsätzlich mal aus unternehmerischer Sicht sinnvoll ist und Nutzen bringt. Verbesserte Sicherheit, habe ich gesagt, durch Professionalisierung und geringere Abhängigkeit von eigenen Mitarbeitern, auch von Softwareherstellern, von Schulungsbedarf, von Know-how in meiner Firma. Das sind die Versprechen. Ob das wirklich so ist, steht auf einem ganz anderen Blatt. Auf der anderen Seite, und das ist auch der zweite Treiber für Cloud Computing, haben wir einen hohen Nutzen, der Cloud Computing den Softwareherstellern verspricht. Einmal haben wir jetzt den Anwender geguckt, der also aus unternehmerischer Sicht bestimmten Nutzen daraus ziehen kann. Und auf der anderen Seite sehen wir, dass dieses Thema von den Softwareherstellern ganz, ganz stark getrieben wird. Warum ist das so? Weil Cloud Computing Softwareherstellern in die Lage versetzt, Software für ihre Software sehr viel niedrigschwelligere Angebote zu machen. Wenn ich ein CRM-System an einen Kunden verkaufen möchte, dann muss ich diesen Kunden nicht mehr dazu bringen, erstmal eine Ressource in seinem Netz zur Verfügung zu stellen, einen Server oder zumindest eine virtuelle Maschine bereitzustellen, darauf Software zu installieren, diese Software in die IT des Kunden zumindest ein bisschen einzupassen, damit er es überhaupt testen kann. Ich kann dann einfach sagen, nenn mir mal 3 User in deinem Unternehmen und ich schalte denen einen Demo-Account frei und lasse die damit arbeiten und kann so ein sehr viel niedrigschwelligeres Angebot machen, was dem Kunden einen schnelleren Zugang verspricht und was mir ermöglicht, meine Software besser verkaufen zu können. Es verspricht mir einen kontinuierlichen Ertrag. Ich verkaufe die Software nicht mehr einmalig, sondern ich habe ein kontinuierliches Nutzungsentgelt, was mir als Softwarehersteller sehr viel mehr Planungssicherheit gibt. Ich kann Lastspitzen sehr viel besser verteilen. Ich kann die Software besser skalieren. Ein ganz wichtiger Punkt ist, ich habe eine definierte Umgebung. Wenn das eine Linux-basierte Software ist, dann muss sie nicht mehr auf Debian, Red Hat, Fedora, Ubuntu, Slash, vielleicht auch noch auf irgendwelchen Exoten wie SCO Unix oder IX laufen, sondern ich wähle das für mich geeignete Betriebssystem aus, das ist meine Cloud-Plattform, ich definiere die Umgebung und habe die unter Kontrolle. Ich kann dann auch Updates sehr viel einfacher durchführen und kann meinen eigenen Testbedarf deutlich reduzieren. Ich generiere auch eine höhere Kundenbindung, weil die Daten bei mir sind, weil es vielleicht für den Kunden schwieriger wird, von dort wieder wegzumigrieren, als wenn er alles bei sich betreibt und selber besser bestimmen kann, was er damit macht. Ich bekomme dadurch einen höheren Vendor-Login und ich kann die Rolle der Systemintegratoren zurückdrängen, diese ganzen Dienstleister, die bisher eben diese Installationen bei den Kunden gemacht haben, die brauche ich nicht mehr in dem Umfang und dadurch kann ich eben einen Teil der Wertschöpfung zu mir holen und letztendlich meinen Umsatz da auch steigern. Da sehen wir jetzt schon so ein paar Konflikte auch zwischen den Versprechen, die die Endkunden da sehen und den Versprechen, die die Softwarehersteller da sehen und irgendwie wird sich das dann auflösen müssen oder vielleicht auch nicht. Das ganze Thema ist, wenn man sich mal diesen Hype-Cycle von Gartner anguckt, das ganze Thema ist am Anfang, also wenn man der Presse und dem, was darüber geschrieben wird, Glauben schenken macht, dann ist es ja so, dass also eigentlich heute schon alle Cloud Computing machen. Diese Kurve ist jetzt aus dem Herbst 2010. Da ist das Thema Cloud Computing in the Enterprise gerade mal noch vor, das ist das gelbe Dreieck, noch vor der Spitze des Hype-Cycles gewesen. Jetzt sind wir vielleicht gerade ganz oben und das, was Gartner hier vorhersagt, ist, jetzt werden einige anfangen, das zu machen und dann kommt diese Kurve nach unten und das bedeutet, es wird ganz viel Enttäuschung, Tränen und Schmerzen geben, weil für alle Beteiligten, die Versprechen erstmal nicht eingelöst werden. Und dann wird es ganz lange dauern, bis die technischen Lösungen und die Paradigmen und die Verträge und alles, was man dazu braucht, so gestaltet sein werden, dass man damit dann wirklich langsam in eine Adaption kommen kann. Und da sagt Gartner, das wird also für größere Unternehmen sogar noch mehr als 10 Jahre dauern, bis wir hier in einen Mainstream reinkommen werden. Ich kann mir allerdings vorstellen, dass es für einige Bereiche auch schneller gehen wird. So, was sind denn die Bremser? Jetzt haben wir ja viele Versprechen gehört für Softwarehersteller, für Anwender. Wir haben aber gesehen, dass Gartner sagt, es dauert doch lange. Ich habe gesagt, die Softwarehersteller finden, dass man die Systemintegratoren da ein Stück weit draußen vorlassen kann. Das ist für die Endkunden auch erstmal gar nicht so schlecht, wenn sie denen weniger bezahlen müssen und wenn sie die Software als standardisiertes Angebot kaufen können. Die Systemintegratoren selber, die ja über eine hohe Kundenbindung auch verfügen, die finden das natürlich nicht so lustig und die beraten in vielen Fällen, das erleben wir heute oft, ihre Kunden contra Cloud. Die sagen, macht das bloß nicht. Und zwar, weil sie ein Eigeninteresse verfolgen, weil sie nämlich das natürlich auch sehen, dass sie hier aus dem Business ein Stück weit herausgedrängt werden sollen und versuchen dann, ihre Kunden von solchen Angeboten auch fernzuhalten. Ganz witzig ist hier diese Anzeige von Tobit in einem Reseller-Magazin, wo also genau diese Sorge auch aufgegriffen wird, damit man ihnen nicht auch noch die Kunden klaut. Das ist eine reelle Sorge, die also wirklich die Adaption von Cloud Computing auch blockiert. Und dann haben wir im Mittelstand natürlich eine Reihe weiterer Hemmnisse, die das Thema Cloud Computing blocken. Wir haben im Mittelstand einfach in vielen Unternehmen überhaupt gar keine Freiräume, um solche Themen auszuprobieren und sich damit zu beschäftigen. Wir haben Zielkonflikte bei Entscheidern. Der IT-Leiter, der heute 5 oder 20 Leute unter sich hat und diese Leute gut darin anleiten kann, Hardware zu beschaffen, in Betrieb zu nehmen, Betriebssysteme zu installieren, Anwendungen zu installieren, hat komplett andere Aufgaben, wenn er jetzt Anbieter von Cloud Computing managen soll und wird sich vermutlich auch von einem Teil seiner bisherigen Leute trennen müssen, wird unter Umständen seinen Stab verkleinern müssen, braucht unter Umständen andere Leute. Das will der in vielen Fällen nicht. Wir haben, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, das Problem fehlender Komplettangebote. Cloud Computing bedeutet aus der Sicht gerade von mittelständischen Anwendern, ich kann mir dort mein CRM-System kaufen, da meine Finanzbuchhaltung und da meine Groupware und hier in meinem Unternehmen brauche ich auch noch Softwareverteilung, Anmeldedienste, File- und Print-Services und so weiter. Das ist aber alles überhaupt nicht miteinander integriert. Und wenn ich jetzt einen Benutzer anlegen muss, dann fehlt mir ein Identity-Management. Dann muss ich zu diesen ganzen Diensten gehen und den Benutzer dort überall wieder anlegen. Und wenn der Benutzer dann ausscheidet, muss ich mir einen Zettel gemacht haben und da wieder hingehen und die wieder löschen. Das ist so, wie wir IT vor 15 Jahren betrieben haben. Das ist eigentlich das, was ich nicht mehr will. Und dann gibt es Probleme, wie bekomme ich eigentlich die Daten aus der einen Anwendung in die andere Anwendung? Cross-Cloud-Access, wie erlaube ich einer Anwendung auf Daten einer anderen Anwendung zuzugreifen, gerade wenn die bei unterschiedlichen Anbietern ausgeführt werden. Diese Probleme sind gerade für Mittelständler weitgehend ungelöst. Ein weiteres Problem ist die fehlende Beziehung zwischen Lieferant und Anwender. Wenn ich also Cloud-Angebote habe als Mittelständler, die von einer Firma angeboten werden, die mir irgendeinen Vertrag nach US-amerikanischem oder irischem Recht mit Gerichtsstand in Irland und einer 0800-Nummer anbietet, dann ist das nicht das, was ich brauche, dann ist das nicht der Spezi, den ich auch in meinem Sportverein abends mal treffe und mit dem ich reden kann, wenn es Probleme gibt. Hier fehlt die Beziehung. Es gibt darüber hinaus die Sorge vor Vendor-Logins, genau das, was Softwarehersteller sich teilweise wünschen. Und es gibt Sicherheitsbedenken in der Form, wenn die Daten nicht mehr in meinem eigenen Netzwerk sind, wie kann ich kontrollieren, wer darauf Zugriff bekommt. Und dann haben wir natürlich die Situation, dass diese ganzen Bedenken durch die Verwendung von proprietärer Software in der Cloud nochmal eine ganz große Begründung auch erfahren. Proprietäre Software in der Cloud bedeutet, ich kann das, was ich bei einem Cloud-Anbieter betreibe oder nutze, wenn es eines Tages erforderlich sein sollte, nicht unbedingt bei einem anderen Cloud-Anbieter reproduzieren oder sogar wieder in meinem eigenen Rechenzentrum reproduzieren. Das heißt, ich habe eine sehr viel höhere Abhängigkeit, selbst wenn mir der Anbieter heute ein sehr attraktives Angebot für die nächsten 3 oder 5 Jahre macht, muss ich mich fragen, was ist nach 5 Jahren, wenn ich jetzt meine Daten da drin habe, bin ich in fünf Jahren überhaupt noch in einer Verhandlungsposition, sodass dieser Anbieter im Hinterkopf hat, wenn er mir ein neues Angebot macht, ich könnte ja auch woanders hingehen. Oder bin ich in einer Situation, wo mein Vertragspartner weiß, ich habe überhaupt gar keine Möglichkeit, woanders hinzugehen. Und was dann mit den Preisen passiert, kann ich mir ja sehr gut vorstellen. Ich bin sehr viel weniger flexibel, dadurch, dass ich die Software eben nicht verändern kann. Ich habe sehr viel geringere Möglichkeiten, das, was dort läuft, zu reviewen oder auditieren zu lassen. Und ich habe am Ende natürlich sehr viel höhere Lizenzgebühren. Das bedeutet, dass durch den Einsatz proprietärer Software in der Cloud die Gefahren proprietärer Software dramatisch verstärkt werden. Wir sehen aber auch, dass das Bewusstsein für diese Gefahren durchaus wächst. Das sind zum Teil diese Hemmnisse, die wir dort gesehen haben. Und auf der anderen Seite ermöglicht uns Open Source Software, das eben zu umgehen. Wenn ich in der Cloud Open Source Software einsetze, dann bin ich in der Lage, diese Open Source Software auch bei anderen Cloud-Anbietern einzusetzen. Da kommt es auf eine wichtige Ergänzung an. Da kommt es darauf an, dass es mir in der Regel nicht ausreicht, wenn die Software unter der GPL steht, sondern sie muss eigentlich unter der AGPL stehen. Denn wenn sie unter der GPL steht, bedeutet das, dass der Cloud-Anbieter, der die Open-Source-Software in seiner Cloud für mich betreibt, nicht verpflichtet ist, mir den Quellcode offenzulegen. Das ist genau der Unterschied zwischen GPL und AGPL. Bei der GPL bin ich verpflichtet, demjenigen, dem ich die Software zur Verfügung stelle, auch den Quellcode zur Verfügung zu stellen. Wenn ich die Software aber gar nicht zur Verfügung stelle, sondern sie nur nutzen lasse in meinem Rechenzentrum, dann bin ich nicht verpflichtet, sie zur Verfügung zu stellen. Und die AGPL macht hier die Ergänzung, wenn ich das Recht zur Nutzung an der Software zur Verfügung stelle, sei es kostenlos oder auch gegen Entgelt, dann bin ich verpflichtet, auch demjenigen, dem ich das Recht zur Nutzung zur Verfügung stelle, diese Software im Quellcode zur Verfügung zu stellen. Und das stellt mir als Anwender sicher, dass ich eben tatsächlich auch in der Lage bin, entsprechende Angebote eines Tages woanders oder wieder in meinem eigenen Rechenzentrum zu betreiben. Und dadurch ermöglicht Open Source Software in der Cloud mir dann auch einfache Migrationen, die Möglichkeit, einfache Anpassungen durchzuführen, wenn ich das möchte, oder Erweiterung. Sie schafft vor allem durch Auditierbarkeit und Reviewbarkeit auch das notwendige Vertrauen, um beispielsweise diese Sicherheitsbedenken ein Stück weit zu entkräften. Ich möchte jetzt eigentlich nur noch zwei Folien hier kurz auflegen, die das ein bisschen unterstreichen. Das eine ist hier eine Prognose der Exporting Group, die eben auch sagen, Cloud Computing wird sich in dem Moment durchsetzen, wo es tatsächlich offen wird, wo solche Dinge möglich sein werden. Erst dann werden wir Mainstream Adoption sehen. Und IDC sagt auch, genau aus denselben Gründen verbreiten sich Open-Source-Plattformen in Unternehmen dramatisch und werden sich auch in den nächsten Jahren weiter dramatisch verbreiten. Die Zeit ist leider schon ein bisschen knapp. Für uns bedeutet das, dass wir dabei sind, unsere Angebote so zu erweitern, dass man Open-Source-Bestandteile integriert in seinem lokalen Netzwerk und bei verschiedenen Cloud-Anbietern betreiben kann und sein zentrales Management behält, auch in der Lage ist, sehr einfach von A nach B zu wechseln. Das gibt es zum großen Teil heute schon, das wird auch schon von vielen Kunden gemacht, dass man das auch einfach mit Microsoft-Infrastrukturen integrieren kann, dass wir als Ergänzung zu Cloud-Angeboten hier noch viel stärker auf das Thema Thin Client Computing und Desktop-Virtualisierung setzen werden, dass wir mit Softwareherstellern zusammenarbeiten, die eine Plattform, eine Open-Source-Plattform verwenden können, die es ihnen ermöglicht, Cloud-Angebote sehr einfach mit lokaler Infrastruktur zu integrieren. Dass aber auch der Betrieb und das Management der lokalen IT aus der Cloud heraus erfolgen kann und dass wir letztendlich auch die Replikation der Identity-Informationen und der Infrastruktur-Informationen kontrollieren können, managen können und multimasterfähig machen können, sodass wir nicht ein einzelner Cloud-Anbieter unsere Infrastruktur nachhaltig negativ oder dass dadurch Ausfall es für den Rest der Infrastruktur zu größeren Problemen kommt. So, ich hoffe, dass ich Ihnen, ich habe Ihnen leider nicht alles hier in der Kürze der Zeit rüberbringen können, was in den Folien drin gewesen ist. Ich hoffe aber, dass ich den grundlegenden Gedanken rüberbringen konnte, warum Open Source Software in der Cloud eine ganz besonders wichtige Rolle spielt, worauf es dabei ankommt. Ich denke, das Thema AGPL versus GPL ist hier ein ganz wichtiges Thema. Wir freuen uns jetzt auf den nächsten Vortrag. Ich darf mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Wenn Fragen sind, bin ich gleich oben am Stand und stehe da gerne zur Verfügung. Dankeschön. Oder ich weiß nicht, oder haben wir noch Zeit für Fragen? Dann können wir auch gerne. Ja? Ja, also wir dürfen noch Fragen stellen. Gibt es noch Fragen? Hier ist eine.
Ja, guten Tag. Ich habe den Anfang zwar nicht mitbekommen, aber wenn man jetzt von freier Software ausgeht, dann ist sie ja meistens schon irgendwie lizenziert und die kann man ja nicht unbedingt so ohne weiteres neu lizenzieren, oder?
Oder? Also die Frage ist,
unbedingt tun.
Ihre Frage ist, dass ich als Anbieter von Cloud-Angeboten nicht einfach existierende Software, die unter der GPL steht, relizenzieren kann. Ja, ist richtig. Ich kann aber natürlich, also die meisten Anbieter im SaaS-Bereich, die eigene Applikationen zur Verfügung stellen, sind ja größtenteils auch selber Copyright-Holder. Und in dem Moment, wo ich selber das Copyright für die Software habe, besteht ja die Möglichkeit für auch Dual-Lizenzierung, da habe ich ja die maximale Freiheit. Ich bin mir tatsächlich unsicher, ob ich nicht auch in der Lage bin, wenn ich ein SaaS-Angebot mache und dafür Software verwende, die unter der GPL steht, wo es ganz viele Kontributoren gibt, wo ich auch so ohne weiteres jetzt das nicht ändern kann, weil ich da überall das Einverständnis für haben müsste, ob ich dann nicht trotzdem als Vertragsbestandteil ein Zusatzrecht erklären kann, dass nämlich die Software auch zur Verfügung gestellt wird, wenn sie aus meiner Cloud heraus benutzt wird. Das schränkt ja die GPL und die bisherige Lizenz nicht ein. Insofern würde ich da keinen Konflikt vermuten und insofern wäre das etwas, was ich jemandem, der Cloud-Angebote einkaufen will, durchaus empfehlen würde, das auch einzufordern. Das ist ja das Problem, weswegen Google so lange Zeit sich gegen die AGPL gewehrt hat, weil das Lizenzmodell ja genau, oder das Modell ist ja gewesen, ich nehme das alles, ich kann es auch verändern, ich habe die GPL aber ausgehebelt, weil ich die Software ja gar nicht zur Verfügung stelle, sondern ich stelle nur Services zur Verfügung. Und da, glaube ich, ist wirklich wichtig, darauf hinzuweisen, auch darauf zu achten, dass ich auch als Anwender von Cloud-Services den Quellcode für die Software, die ich da nutze, zur Verfügung gestellt wird. Ja?
Also ich habe gerade .org nachgeguckt, es ist tatsächlich nicht möglich, einfach GPL V3-Code zu nehmen und unter AGPL zu stellen oder umgekehrt. Das ist also eine kleine Einschränkung. Man kann es aber, wenn es verschiedene Source-Module sind, dann geht es anscheinend. Also es ist schwierig, das zu mischen so einfach.
Ja, das ist eigentlich auch nachvollziehbar, dass ich nicht, wenn ich die Software, die jemand anderes erstellt hat und für die er das Copyright hält, der hat die unter eine bestimmte Lizenz gestellt und ich kann ja nicht einfach beigehen und sagen, das interessiert mich nicht, andere Lizenz. Aber ich kann natürlich an mein eigenes Cloud-Angebot, das kann ich ja mit bestimmten Rechten ausstatten. Ich kann ja als Cloud-Anbieter durchaus sagen, wenn du meine Offerings benutzt, dann stelle ich dir auch den Quellcode zur Verfügung. Damit wird die Software nicht unter die AGPL gestellt, aber vom Nutzen für den Anwender ist es dasselbe. Und das ist, glaube ich, was man durchaus auch einfordern sollte. Gut, dann danke ich nochmal und wünsche viel Spaß beim nächsten Vortrag.